Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, seid alle ganz herzlich gegrüßt in der teuren Liebe Jesu. Es ist Gnade heute, dass wir leben, dass wir da sind. Es ist Gnade, dass der Herr zu uns reden darf. Und ich will es anders sagen, er will zu uns reden. Und er will, dass wir heute ganz Ohr sind, dass wir hören auf das, was der Herr uns zu sagen hat. Und ich denke, dass das Anliegen, das Thema, das uns heute bewegt, wirklich jeden von uns anzugehen hat. Und erst wenn wir wirklich mit dem Herzen wach werden, auf das Wort rechter Weise zu hören, kann das Wort unser Herzen erreichen und etwas bewirken. Darf ich dich fragen, willst du das? Möge uns das heute so gehen, dass wir das wollen, dass wir damit rechnen, dass der Herr uns einen Segen heute schenkt, wenn wir auf sein Wort hören. Ich dachte eben an das Wort aus Habakkuk, Kapitel 3, Vers 2, und denke, dass das sehr passt zu dem heutigen Thema im Buch des Propheten des Nehemia, das wir heute hören werden über Erweckung, über Erneuerung. Habakkuk 3, Vers 2, hier steht ein Bitten zum Herrn. Herr, deine Botschaft habe ich vernommen. Ich bin erschrocken und ich fürchte mich. Herr, mach dein Werk lebendig in naher Zeit, inmitten der Jahre, mach es bekannt. Merken wir, Herr, deine Botschaft habe ich vernommen und ich bin erschrocken und ich fürchte mich. Herr, mach dein Werk lebendig in naher Zeit, inmitten der Jahre, mach es bekannt. Wenn das unser Wunsch ist, dann kann der Herr heute sein Ziel erreichen. Ihm wollen wir das unterstellen und anvertrauen. Und bitten, dass er wirken möge. Wir erheben uns und bitten den Herrn um seinen Segen.
Oh, Kinder, ich habe eine Frage an euch. Als ihr heute Morgen aufgestanden seid, was für ein Empfinden habt ihr gehabt? Dürft ihr wieder in diesen Gottesdienst kommen? Oder müsst ihr hierhin kommen? Oder sollt ihr hierhin kommen, weil Mama und Papa das wollten? Habt ihr euch gefreut, dass ihr herkommen dürftet? Ich möchte mit uns zusammen einen Vers lesen aus Psalm 5, Vers 8, wo es einem Mann so ging, dass er sich wirklich freuen durfte, dass er in das Haus kommen durfte. Psalm 5, Vers 8. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Ja, das ist ein Psalm Davids. Ich denke, wir alle kennen David ganz genau und ganz gut. Und wir alle wissen, dass David eine sehr innige Beziehung zu Gott hatte. Und für David es sehr wichtig war, dass er Gottes Nähe spüren durfte, dass er in Gottes Nähe sein durfte. Und in diesem Vers oder in diesem Psalm hier schreibt er, dass er sich freut, dass er in das Haus Gottes gehen darf. Es war nicht für David ein Muss, ein Soll, sondern er durfte dieses Vorrecht haben, dass er in das Haus Gottes gehen durfte und Gott dort durch seine Gnade anbeten durfte. Und wir alle wissen, dass David zu seinen Lebzeiten sehr gerne einen Tempel für Gott bauen wollte. Aber Gott hat es ihm verwehrt gehabt, denn David hatte in seinem Leben viel zu viel Blut vergossen und Gott wollte nicht, dass David ihn deswegen einen Tempel baut. Aber sein Sohn Salomo, er sollte diesen Tempel bauen. Und David durfte zu diesem Tempelbau dennoch beitragen, denn er hatte sein Leben lang oder eine Zeit seines Lebens viele Materialien dazu beigetragen oder gesammelt für diesen Tempelbau. Und so durfte David auch ein bisschen zu diesem, wie wir heute sagen würden, seinen Lebenstraum dazu tun, dass er diesen Tempel mit verwirklichen konnte. Und für David war es dennoch ein Vorrecht, denn er durfte auch in diese Stiftshütte gehen. Und diese Stiftshütte war für die Menschen damals eigentlich genau dasselbe wie der Tempel für die nachfolgenden Menschen oder wie für uns dieses Gotteshaus zum Beispiel, wo wir heute sind. Und David hat es als ein Vorrecht gesehen, dass er in dieses Haus gehen darf. Es war für ihn kein Muss oder kein Soll. Ja, ich muss jetzt mal in das Haus gehen, ich muss da jetzt eine kurze Zeit mal bei Gott verbringen. Nein, für David war es etwas ganz Wichtiges, etwas Schönes, etwas Großes, dass er in dieses Tempel durfte, durch Gottes Gnade. Und allein durch Gottes Gnade durfte er dorthin gehen und er durfte Gott anbeten. Und in einem anderen Psalm, in Psalm 26, Vers 8, schreibt David noch einen Satz, den ich uns auch jetzt vorlesen möchte. Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Ja, für David war es nicht nur ein Vorrecht, in dieses Haus zu gehen, in diesen Tempel, sondern er hatte diese Stätte wirklich lieb gehabt. Und es hat für ihn viel bedeutet, wie ich eben schon gesagt hatte. Denn er durfte da Gottes Nähe ganz besonders spüren, in Gottes Nähe dort ganz besonders sein. Und wir sind heute Morgen ja auch hierher gekommen in Gottes Tempel, in Gottes Haus. Und wie sind wir hergekommen? Sind wir genauso mit diesem Empfinden hergekommen wie David? Ich darf in Gottes Haus gehen, ich darf hier hinkommen. Oder wo wir heute Morgen aufgewacht sind, ach, heute schon wieder Kirche, ich würde doch lieber im Bett bleiben und einen ruhigen Tag vielleicht verbringen, aber ich muss ja dahin gehen. Wenn wir mit diesem Empfinden hergekommen sind, dann ist das schade, denn Gott hat für einen jeden von uns etwas vorbereitet. Gott möchte einem jeden von uns etwas sagen, er möchte einem jeden von uns etwas nahebringen. Aber wenn wir mit diesem Empfinden wie David in dieses Haus gekommen sind, wenn wir uns freuen, dass wir durch Gottes Gnade heute Morgen wieder aufstehen durften, dass wir durch Gottes Gnade in sein Haus kommen dürfen, so ist das etwas sehr Gutes, dass wir uns daran freuen dürfen. Denn diese Gnade ist nicht selbstverständlich. Wenn wir daran denken, dass viele Menschen auf der Erde verfolgt werden, dass sie diese Möglichkeit gar nicht haben, in Gottes Haus zu kommen und das zu hören, was Gott sagen möchte oder das, was Gott einem jeden nahe bringen möchte, so dürfen wir uns hier in Ruhe versammeln. Wir dürfen Gottes Wort hören und wir dürfen gestärkt werden für unser alltägliches Leben, für unser Glaubenskampf. Und wir dürfen Gott anbeten, so wie David auch geschrieben hatte. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Ja, David ist nicht nur in dieses Haus gekommen, sondern er war in Ehrfurcht vor Gott. Er hat Gott als etwas ganz Besonderes gesehen. Er hatte vor Gott Ehrfurcht gehabt. Und er hat Gott gerne angebetet. Und wenn wir jetzt auch ins Gebet gehen, möchten wir auch Gott anbeten und ihm danken, dass wir diese Gnade haben dürfen, dass wir in sein Haus auch heute Morgen in Ruhe kommen dürfen, dass wir das hören dürfen, was Gott uns heute vorbereitet hat, einen jeden für uns, und dass wir das auch in unserem Glaubensleben weiter benutzen können für unser Glaubenskampf, denn Gott möchte uns dabei helfen. Amen. Möchten wir jetzt auch beten.
Schon wieder Adventzeit, schon wieder hüllt sich die Erde ins Winterkleid. Ich glaube, die Zeit läuft viel schneller als damals vor Jahren, als wir noch glückliche, spielende Kinder waren. Da ging sie gemächlich, immer Schritt für Schritt, und wir wuchsen und wanderten langsam mit. Wie endlos dehnte sich damals der Weg durchs Jahr, bis wieder Adventzeit, bis wieder Weihnachten war. Bis der Winter am schimmernden Festkleid der Erde spann, bis das selige Wünschen und Hoffen und Warten begann, bis die schönsten von allen Liedern erklangen. Ja, damals. Und jetzt geht die Zeit wie mit riesigen Schritten. Sie steht nicht und bleibt nicht, wie sehr wir sie auch manchmal bitten. Und die Jahre vergehen wie im Traum, und ehe wir uns recht besehen, ist wieder Adventszeit, ist wieder heilige Nacht. Wie aber ist es mit unseren seligen Wünschen und Hoffen? Steht auch uns, wie den Kindern, der ganze Himmel noch offen? Hat nicht am Ende des Lebens die Unrast der Welt dem Christkindlein den Weg zu unseren Herzen verstellt? Machen den himmlischen Gast sorgreich wir Bahn? Freuen wir uns seliger, gewisser, als wir es dereinst getan? Heißen wir froh ihn willkommen, verlangend nach seinem Segen? Strahlt uns an Bethlehems Kripplein das Licht unseres Lebens entgegen? Wird uns das Christkind zum Heiland? Nimmt seine Lieb uns gefangen? Brennen unsere Herzen so in Glück und Verlangen? Schon wieder Adventszeit, schon wieder Weihnachtszeit. Herr, hüll du selbst unsere Herzen ins festliche Kleid. Bereite uns in Gnaden und für uns Christus entgegen. Mach den Adventsweg uns helle. Gib uns Adventzeit voll Segen. Amen.
Manchmal macht mich diese Welt so müd. Ach, Trost lässt man mich am Rande stehen. Euch erleuchtet Liebe gibt man mir, weil ich Christ bin, muss allein ich gehen. Doch ich behalte, was ich hab, damit niemand meine Krone raubt. Denn auf mich wartet die Herrlichkeit. Ich will treu sein bis zum Tod. Menschen reden gegen mich so oft, Spott und Wut und Hass gegen mich gehen. Sie verfolgen nur das eine Ziel, mir zu nehmen, was mir Gott geschenkt. Doch ich will halten, was ich hab, damit niemand meine Krone raubt. Denn auf mich wartet die Herrlichkeit. Ich will treu sein bis zum Tod.
Manchmal fürcht ich zu verleugnen den, der so viele Schmerzen litt für mich. Manchmal hör ich auch zu kämpfen auf, doch mein Retter, er verlässt mich nicht.
So kann ich halten, was ich hab, damit niemand meine Krone raubt. Denn auf mich wartet die Herrlichkeit. Ich will treu sein bis zum Tod. Wenn ich öfter auch nicht weiter weiß und in mir schon keine Kraft mehr ist, schaue ich empor zum Himmelszelt und ich höre, wie Gott freundlich spricht. O Kind, halte, was du hast, damit niemand deine Krone raubt. Denn auf dich wartet dein Heimatland. O, bleib treu bis in den Tod.
Ja, liebe Geschwister im Herrn, wir sind schon wieder am Ende unserer Reihe von biblischen Betrachtungen über das Leben Nehemias angelangt. Wir wollen noch einmal einen kurzen Rückblick halten. Wir haben uns am Freitag beschäftigt mit der Gesinnung Nehemias, dieses Knechtes Gottes, der mitfühlte und mitlitt mit dem Zustand der Juden, die in Jerusalem ein neues Aufbauwerk begonnen hatten, schon Jahre zurück und dabei aber in großem Elend waren und die ganze Sache Gottes in Not war dort in Jerusalem. Wir haben gesehen, dass Nehemia ein einflussreicher, wohlhabender, hoher Regierungsbeamter war, der selber keinerlei Sorgen hatte. Er war der Mundschenk des Königs und er hatte damit eine Stellung wie ganz wenige in dem persischen Weltreich. Er hatte das Vertrauen des Königs, er hatte große Reichtümer, Ehre. Eigentlich hätte er sich gar nicht sorgen und kümmern müssen um die Not der Juden, die in Jerusalem den Tempel gebaut hatten und die nun in dieser zerstörten Stadt unter dem Einfluss ihrer Gegner ein schwieriges Leben führten. Aber es hat ihn so berührt, dass er wirklich geweint hat, dass er gefastet und gebetet hat und den Herrn gesucht hat, damit er sich erbarme und das Elend dieses Überrests der Juden wende. Und daraus haben wir auch gesehen, können wir ein Vorbild finden für unsere Gesinnung. Es geht ja Gott nicht nur um unseren äußerlichen Dienst, um unsere äußerliche Handreichung, sondern es geht Gott immer zuallererst um unser Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, sagt der Herr, und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und deswegen ist es auch nie nur eine Sache des äußerlichen Gottesdienstes, der äußerlichen Gemeindearbeit, sondern der Herr fragt uns immer, bist du mit dem Herzen dabei? Steht dein Herz wirklich so zu mir, wie es sein sollte? Und in Nehemia haben wir einen Diener Gottes, dessen Herz für den Herrn Jesus gebrannt hat und dem es ein Anliegen war, dass der Herr geehrt wird und zu seinem Ziel kommt, auch dort in Jerusalem, weit weg von ihm und seinen Lebensumständen. Und so hat er gebetet und gefastet und er hat auch ganz genau gesehen, dieses Elend, dieser Niedergang hat seine Wurzel letztlich in den Sünden des Volkes. Es war ja nicht so, dass Gott nicht segnen und schützen hätte können oder wollen. Diese Juden waren letztlich im Elend, weil sie untreu waren. Weil sie, und das zeigt uns das Buch Esra, das vor Nehemia kommt, sich wiederum mit den Heidenvölkern vermischt haben. Und wir haben ja schon im Freitag gesehen, und es ist ein ganz wichtiges Anliegen dieses Buches Nehemia, dass Gottes Herz und Gottes Zentrum seines Willens eigentlich bei dem Tempel lag. Bei dem heiligen Haus Gottes, in dem Gott gegenwärtig war und in dem Gott heiliger Priesterdienst geopfert werden sollte. Das war das zentrale Anliegen Gottes und auch das zentrale Anliegen von Nehemia. Die Mauer, um die es vordergründig ging, war notwendig, damit dieser Priester- und Opferdienst beschützt und abgesondert von den Heidenvölkern wirklich geschehen konnte. Wir haben nämlich auch Andeutungen, die zeigen, dass durch die Plünderungen, durch den Fehlen der Mauer, der Absonderung, die Arbeit des Tempels, die Arbeit der Priester in Jerusalem sehr beeinträchtigt war. Das Volk war verarmt und geplündert. Sie konnten nicht die Abgaben für den Tempel leisten und so konnte der Tempeldienst auch nicht richtig gemacht werden. Das hing alles miteinander zusammen. Und letztlich ging es Nehemia darum, dass Gott die Ehre bekam in seinem Haus und in seinem Volk. Und deswegen hat er gebetet, hat die Sünden des Volkes bekannt und wir haben auch gesehen, er hat sich selbst mit darunter gebeugt. Und das ist auch unsere Gesinnung, die Gott sucht, dass wir nicht selbstgerecht sind, nicht irgendwo mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, der ist schuld, dass es so schwierig ist, sondern dass wir uns gemeinsam unter die Not und die Missstände im Volke Gottes beugen und sagen, Herr, erbarme dich, auch ich habe mit Anteil an dem Versagen und den Sünden des Volkes Gottes. Das ist die Gesinnung, die wir brauchen. Eine priesterliche Gesinnung, die sich nicht drüber stellt, sondern drunter stellt. Und die Last vor Gott bringt und den Herrn um Erbarmen und Gnade anfleht. Wir haben dann auch gesehen, dass Nehemia gelernt hat, biblisch zu beten. Das ist auch wichtig. Er hat auf der einen Seite anerkannt, wir haben dein Wort gebrochen, dein Wort ist heilig. Und auf der anderen Seite hat er auch auf der Grundlage des Wortes Gottes die Verheißungen Gott vor Augen gestellt, die Gott selber gegeben hatte und hat gesagt, du selber hast gesagt, wenn mein Volk sich demütigt und Buße tut, dann will ich es wieder zurückbringen. Und so sehen wir in diesem ersten Kapitel des Buches Nehemia in die Herzensgesinnung eines treuen Dieners Gottes. Und so sollte auch unsere Gesinnung gegenüber der Sache Gottes, der Gemeinde Gottes sein. Wir haben dann am gestrigen Abend miteinander weiter gesehen, wie Nehemia dieses Aufbauwerk begonnen hat, wie er unter Gebet, unter Wachen, auch bei dem Spott und Widerstand der Feinde des Volkes Gottes die anderen ermutigt hat. Er hat nicht versucht, diese Sache alleine durchzuziehen, sondern er hat alle die Verantwortlichen, alle die Juden, die dort in Jerusalem waren, mit einbezogen, ermutigt, dass sie Seite an Seite gemeinsam an diesem Aufbauwerk arbeiten sollen. Und so sehen wir im dritten Kapitel, wie dann jeder an seinem Abschnitt begonnen hat, diese Mauer zu bauen, die Risse zu reparieren. Wir haben auch gesehen, dass da dieses hebräische Wort steht, stark machen, festigen, wo es darum geht, dass jeder letztlich mit dazu beiträgt, dass die Gemeinde Gottes stark gemacht und gefestigt wird. Wir haben auch gestern gesehen, man kann auch eine andere Arbeit leisten, mit seiner Zunge und mit seinen Händen, nämlich, dass man das niederreißt, was Gott bauen möchte. Dass man Zerstörung, Spaltung, Verwirrung, Entmutigung anrichtet in der Gemeinde Gottes. Und das ist eine sehr schwerwiegende Sache. Da müssen wir Acht haben, dass wir wirklich mit der rechten Herzensgesinnung mit dabei sind beim Aufbauen, beim Stärken, dass wir nicht durch Verleumdungen, durch Intrigen, durch fleischlichen Widerstand gegen Gottes Willen Schaden anrichten in der Gemeinde Gottes. Wir haben auch gestern gesehen, 1. Korinther 3, wie da neutestamentlich auch die Arbeit in der Gemeinde Gottes als ein Aufbauwerk gesehen wird. Der Grundstein ist gelegt, das ist der Herr Jesus Christus. Nun muss jeder sehen, wie er darauf aufbaut. Ob wir Holz, Heu und Stroh bauen, Dinge, die nicht Bestand haben vor Gott, oder ob wir wirklich Gold, Silber und Edelsteine einbauen, einbringen in dieses Aufbauwerk. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in einer geistlichen Gesinnung alle miteinander mithelfen, dass die Gemeinde Jesu Christi, die örtliche Gemeinde, auch gestärkt wird. Weil, und das haben wir auch gestern gesehen, Gott sieht seine Gemeinde als ein Heiligtum, als ein Tempel Gottes, in dem ihm priesterlicher Opferdienst gebracht wird. Das möchte ich vielleicht auch nochmal mit uns in Erinnerung rufen, was in 1. Petrus 2 geschrieben steht über die Gemeinde. Und das ist, denke ich, die wichtigste und höchste Berufung der Gemeinde überhaupt. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir selber, jede örtliche Gemeinde ist solch ein geistliches Haus. Lebendige Steine sind dort eingebaut und daraus besteht dieses Haus. Und in diesem Haus wird Priesterdienst für Gott getan. Und das ist Gott überaus kostbar und wichtig. Diese Berufung, über der müssen wir wachen. Und wir haben auch gestern gesehen, dass die Mauer ja ein Sinnbild ist für die Absonderung, die Gott von seiner Gemeinde möchte. Dass die Mauer uns daran erinnert, dass die Gemeinde Gottes heilig ist, ein Fremdkörper in der Welt. Dass wir uns abtrennen müssen, absondern müssen von allem Weltlichen, von aller Irrlehre und Sünde, damit Gott wirklich in unserer Mitte gegenwärtig sein kann. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nur dann in der Mitte, wenn wir wirklich in einer aufrichtigen Herzensstellung vor Gott in wahrhaftiger Heiligkeit leben als Gemeinde. Das heißt, dort, wo nur noch äußerliche Fassade und äußerlicher Dienst ist, auch wenn er noch so eifrig ist und noch so gut klingt und die Herzen nicht mehr dabei sind, da ist Gott auch nicht mehr dabei. Da weicht Gott und die Herrlichkeit Gottes wich damals aus dem Tempel, als noch der salomonische Tempel in seiner ganzen Pracht da war. Das finden wir im Propheten Ezekiel. Und damals schon war der Tempel im Grund der Zerstörung geweiht. Das dauerte noch ein bisschen, bevor er wirklich zerstört war. Aber damals war das der Grund gelegt, als die Herrlichkeit Gottes weichen musste, weil die Verantwortlichen, die Führer des Volkes, Götzendienst betrieben haben, mitten in dem Tempel Gottes. Und deswegen noch einmal müssen wir wachen darüber, dass der Feind nicht Verweltlichung, Charismatik zum Beispiel, falsche Lehre, falsche Geisteseinflüsse hineinbringt in die Gemeinde, denn sonst verlieren wir das Allerentscheidendste, nämlich die Gegenwart und den Segen Gottes. Und deswegen müssen wir wachen über der Heiligkeit des Heiligtums Gottes und müssen auch diese Mauern der Absonderung in einer biblischen Weise aufrechterhalten, damit der heilige Priesterdienst ungestört stattfinden kann. Das waren so diese Botschaften, die wir entnommen haben, den ersten 6 Kapiteln aus dem Buch Nehemia. Ich möchte noch auf einen Gesichtspunkt eingehen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich manches wiederhole, aber ich sehe, dass viele Geschwister einfach die ersten beiden Abende nicht da sein konnten. Und ich möchte, dass sie doch auch etwas von dem Zusammenhang mitbekommen. Ja, da war noch dieser Punkt, dass Nehemia, dieser treue Knecht Gottes, immer wieder auf Anfeindungen und Widerstände gestoßen hat.
Und das ist auch so eine Lektion, die wir mitnehmen dürfen aus diesem Buch. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, wenn es uns ein Anliegen ist, die Schäden im Haus Gottes, in dem Werk Gottes auszubessern und die Gemeinde aufzuerbauen, dann müssen wir mit Widerständen und Problemen rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass wir dafür angefeindet werden, dass da Menschen kommen, die uns nicht wohlgesonnen sind, die uns böse Absichten unterstellen, die uns einen Fallstrick stellen wollen, damit wir stolpern und hinfallen. So war es bei Nehemia. Er hatte die aufrichtigsten Motive. Und gerade deshalb haben ihn zwei Sorten von Leuten angegriffen und ihm große Schwierigkeiten gemacht. Und das ist auch interessant. Wir haben auf der einen Seite Tobia und Sanballat, die Samariter, diese Führer des Mischvolkes, das sich anstelle der 10 Stämme im Norden von Jerusalem angesiedelt hatte. Das waren ja lauter Heiden, die aber in heidnischer Weise auch den Dienst des Herrn mit angenommen hatten. Ja, sie haben sich gesagt, nun, der Herr, das ist der Gott dieser Gegend hier und den wollen wir auch verehren, zusätzlich zu unseren anderen Götzen. Und diese Mischform zwischen Heidentum und Judentum war der schlimmste Feind des echten Gottesdienstes. Ja? Und das ist auch heute noch so. Das Namenschristentum, das äußerlich christlich ist und im Kern heidnisch ist, ist der schlimmste Feind des echten biblischen Glaubens und der echten biblischen Gemeinde. Dort kommen die meisten Widerstände und Angriffe über die Namenschristen, über die Scheinchristen. Und dann haben wir ein zweites gesehen, was sehr bedauerlich war, dass viele führende Verantwortliche aus dem Volk Gottes selbst, aus den Juden, sich im Lauf der Zeit gegen Nehemia gewendet haben und mit den Samaritern verbündet haben und intrigiert haben gegen diesen Knecht Gottes. Und auch da haben wir gesehen, da liegt auch eine Lektion für das Gemeindeleben darin, dass nämlich, wenn wir dem Herrn dienen, dass es da immer auch Leute gibt, die ein Stück fleischlich sind, die auch vielleicht ungesunde Beziehungen haben zur Welt oder zu Scheinchristen und die dann dem eigentlichen Werk der Belebung und des Aufbaus der Gemeinde Widerstand entgegensetzen. Sie wollen das nicht so. Das ist ihnen alles zu radikal und zu extrem. Ja? Ihr seid zu extrem. Das haben die bestimmt auch dem Nehemia gesagt. Du bist zu extrem. Der Tobia ist doch ein guter Mann. Warum können wir uns nicht mit ihm verbünden? Dann würde alles viel leichter gehen. Aber Nehemia hat damals schon ganz am Anfang mit klarem geistlichem Durchblick gesagt, ihr Samariter, habt kein Anteil und kein Erbe in Jerusalem. Ihr gehört nicht dazu, ihr seid unecht. Wir wollen uns nicht mit euch vermischen. Wir wollen alleine dieses Werk tun. Und es ist heute noch genau der Punkt, wo die Welt versucht, über die ökumenische Bewegung auch die bibeltreuen Christen hineinzuziehen in eine große Vermischung mit der Welt und mit der Scheinchristenheit. Und das wäre der Tod für die echte Gemeinde. Da würde sie geistlich untergehen und zerfallen, wenn sie sich vermischt mit den Heidenvölkern. Ja, das ist die große Lektion Israels. Die Grundsünde Israels war die Vermischung mit den Heidenvölkern, dass sie Anteil an dem Götzendienst der Heidenvölker genommen haben. Und das ist auch die Grundsünde der Christen, dass die Gemeinde in der nachapostolischen Zeit sich vermischt hat mit dem Heidentum. Da kam dann die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche raus. Und dass auch heute noch die ständige Gefahr ist, dass die Welt versucht, die Gemeinde aufzusaugen, zu umarmen und zu verlocken. Ach, lass dich doch in ein Bündnis ein. Mit der Jugend haben wir gestern dieses Thema gehabt, habt nicht lieb die Welt, wo es darum ging, dass eine Liebelei mit der Welt bedeutet, Feindschaft gegen Gott zu haben. Genau das ist der Punkt. Und deshalb sind wir in diesem ständigen Kampf drin, dass wir die Absonderung, den heiligen Kurs der Gemeinde bewahren, auch wenn von innen und außen wir angeschossen werden, als intolerant, engstirnig, gesetzlich. Ja, da gibt es so manche Sachen, die kriegt man dann zu hören. Ja? Und dann dürfen wir sagen, ja, wir sind es gerne um des Herrn Jesus willen. Jawohl, wir wissen, dass wir in der Absonderung, in der Heiligung alleine unserem Herrn gefallen wollen. Und das tun wir, weil wir unseren Herrn kennen und lieben, der alles für uns gegeben hat. Sollten wir dann nicht auch alles für ihn geben? Wenn wir diese Herzenseinstellung haben, so wie Nehemia es zu seiner Zeit hatte, dann werden wir uns nicht von diesen verführerischen Stimmen, die sagen, vermisch dich doch, mach dich doch eins mit den Heiden, irgendwie gefangen nehmen lassen. Ja, und nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema des heutigen Morgens, das Ringen um die Erweckung im Volk Gottes. Das ist eine ganz interessante Sache. Gott war nicht zufrieden damit, dass die Mauern um Jerusalem nun gebaut waren. Gott war nicht zufrieden damit, dass der äußerliche Priesterdienst wieder so halbwegs funktioniert hat. Wir haben vorher gehört, es geht Gott um unsere Herzen. Es geht Gott um unser Innerstes, dass wir wirklich dem Herrn Jesus unser Leben ganz ausliefern und mit ihm unter seiner Führung Tag für Tag leben. Mit etwas anderes ist er nicht zufrieden. Es gibt manche Christen, die sagen, ach Herr, ich gebe dir etwas von meinem Geld, ich gebe dir etwas von meiner Zeit, aber mein Eigenleben, meine Selbstbestimmung, die will ich doch noch behalten. Und das ist Torheit. Völlig verkehrt. Der Herr Jesus hat ein Anrecht darauf, in unserem Leben zu herrschen, uns ganz zu besitzen. Er hat uns nicht nur halb erlöst, sondern ganz. Und dann sollen wir ihm nicht nur halb dienen, sondern ganz. Im 2. Korintherbrief steht dieses Wort, das möchte ich auch vielleicht hier noch einmal in Erinnerung rufen. 2. Korinther 5, ein ganz einfacher Vers. Und doch wie viel steht darin? Vers 15 in 2. Korinther 5. Und er, nämlich unser Herr Jesus Christus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum geht es bei der Erweckung. Darum geht es, dass der Herr Jesus unser Herz, unser Leben ganz bekommt und nicht nur halb. Dass wir nichts zurückhalten, was wir gerne für uns behalten wollen in unserem Leben. Und dann kann der Herr uns mit seinem Geist erfüllen und dann kann er auch mit uns zum Ziel kommen. Und deshalb war das Wichtigste, was Gott verfolgt hat mit dem Werk von Nehemia, noch nicht getan, als die Mauer gebaut war. Und deshalb finden wir diese Kapitel 8 und 9 in unseren Bibeln, die wir heute auch mit Gottes Hilfe betrachten wollen. Da geht es um das Innere, um Erweckung, Belebung, Erneuerung im Volk Gottes. Ich möchte dazu noch mal etwas sagen. Es gibt heute, vor allem von den Charismatikern und Pfingstlern geschürt, eine unbiblische, unnüchterne Theorie von Erweckung. Da heißt es, Gott wird noch einmal seinen Geist ausgießen auf die ganze Welt und es werden Hunderttausende, Millionen Menschen sich bekehren, ganze Städte, ganze Völker werden sich bekehren. Und es ist für jeden Bibelleser klar, dass das Lüge ist, dass das etwas völlig Unnüchternes und schwärmerisch Überzogenes ist. Solch eine Erweckung werden wir nicht haben und wir können sie gar nicht bekommen. Das Wort Gottes zeigt ganz klar, dass in der Endzeit im Großen und Ganzen Abfall und Gesetzlosigkeit und Verführung die Szene bestimmt und nicht etwa Massenbekehrung. Aber es gibt eine andere Art von Erweckung und das ist eigentlich die biblische, von der die Bibel redet. Die Bibel redet nicht davon, dass Gott seinen Geist auf Ungläubige ausgießt, sondern die Bibel redet bei Erweckung eigentlich immer, wir haben das vorher gehört, dass Bruder Edhard dieses Wort vorgelesen hat, belebe dein Werk, o Herr. Es geht also um die Gläubigen, es geht um die Gemeinde bei Erweckung. Biblische Erweckung ist, dass durch die Wirkung des Geistes Gottes, durch die Wirkung des Wortes Gottes, die Gläubigen aufwachen, weil sie nämlich in der Neigung sind, besonders in der Endzeit, zu schlafen, zumindest in einem Halbschlaf zu sein. Sie sind nicht völlig wach für ihren Auftrag, für den Dienst des Herrn. Sie sind auch nicht völlig wach für die Verführungen und Gefahren, die um sie herum lauern. Sie sind ein Stück in einem bequemen Dämmerschlaf. Die Füße hochgelegt, schlummert man im Sessel. Und das ist nicht die Haltung, in der ein Streiter Jesu Christi sein sollte. Das ist ganz klar. Da überrascht ihn der Feind und er erleidet eine Niederlage. Und so sagt die Bibel, dass die Gläubigen aufwachen sollen. Dass Gott möchte, dass wir wachen und beten und nüchtern sind. Das ist Erweckung im biblischen Sinn. Die betrifft die Gemeinde, die Gläubigen. Und wenn die Gläubigen wirklich lebendig geworden sind, erneuert worden sind durch den Geist Gottes, dann strahlt dieses Zeugnis auch auf die Ungläubigen aus und es bekehren sich Menschen. Nicht Millionen, das ist unnüchtern. Aber wir dürfen durchaus erwarten, dass eine Frucht der Erweckung in den Gemeinden auch vermehrte Bekehrungen unter den Ungläubigen sind. Ja, da dürfen wir hoffen und vertrauen. Aber zunächst mal geht es Gott um sein Volk. Und so war es auch damals. Und noch etwas möchte ich vorausschicken, bevor wir diese zwei Kapitel lesen. Die eigentliche Wurzel der Erweckung, die das Volk Gottes damals erlebt hat, liegt im Kapitel 1, nicht in den Kapiteln 8 und 9. Der Beginn jeglicher Erweckung ist das Einzelne, das Wenigen, die Lauheit, die Not, die Missstände im Volk Gottes aufs Herz gelegt werden und sie anfangen, den Herrn zu suchen. Das Gebet im verborgenen Kämmerlein, das Fasten und Beten derer, die die Not als erstes sehen, das gebraucht Gott, um dann eine größere Bewegung auch des Aufwachens und der Buße auszulösen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Zuerst fängt es an bei Nehemia 1, bei der Demütigung, bei dem Fasten und Gebet von einzelnen Knechten und Mägden Gottes, die sehen, wo die Gefahren liegen, die den Zustand der Gemeinde realistisch sehen und die den Herrn anflehen und suchen im Gebet. Und das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich die Frucht dieser unablässigen Gebete von Nehemia und anderen einzelnen Knechten Gottes, nämlich, dass diese Bewegung des Geistes Gottes das ganze Volk ein Stück weit erfasst. Das ist erst die nächste Stufe und das, was die Frucht dieses Ringens vor Gott ist. Lesen wir nun Nehemia 8, Abvers 1. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Das ist schon mal der Anfang von einem Geisteswirken Gottes, dass die Gläubigen nach dem Wort Gottes neu verlangen. Ist es nicht selbstverständlich? Ist es nicht so, dass es eigentlich immer so sein sollte? Ja, ihr Lieben, wie steht es denn mit uns, wenn wir das Wort Gottes persönlich in unserer Andacht lesen oder wenn wir es in der Verkündigung hören? Ich fürchte, das Problem ist, dass oftmals eine gewisse Abstumpfung gegen das Wort da ist. Man hat jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber man nimmt es mit einer Art Gleichgültigkeit, mit einem verschlossenen Herzen auf. Man ist nicht voll da, wenn das Wort verkündigt wird und man verlangt auch nicht wirklich nach dem Wort. Und diese Routine, diese Oberflächlichkeit ist an sich schon ein geistlicher Schaden. Und deswegen dürfen wir auch immer wieder beten, Herr, gib, dass mir dein Wort groß und wichtig wird, dass es wirklich lebendig und kräftig wie ein zweischneidiges Schwert in meinem Herzen wirken kann, Geist und Seele scheiden kann, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens sein kann. Ich meine, das betet man nicht nur einfach so. Weil das passiert dann auch wirklich und das gefällt uns vielleicht gar nicht. Wenn dann Dinge in uns aufgedeckt werden, wenn wir beunruhigt werden, wenn wir merken, das sind bestimmte Haltungen bei mir gar nicht in Ordnung. Aber genau damit fängt es an, dass wir ein Verlangen haben, ganz neu das Wort Gottes wirklich aufzunehmen, als eine Richtschnur, die uns selber auch richten darf, uns selber auch etwas sagen darf von dem, was bei uns nicht in Ordnung ist. Ich fürchte, dass viele Gläubige und dass wir alle vielleicht in gewissen Zeiten und in gewissen Aspekten eine Art Gleichgültigkeit, eine Art Abwehrhaut gegen das Wort Gottes entwickeln, sodass es abperlt an uns, anstatt einzudringen. Ja? Und diese Abwehrhaut, die muss weg, damit Gott unser Herz wirklich erreichen kann. Und das war diese erste hoffnungsvolle Reaktion, dieses Volk, das natürlich irgendwo das Wort Gottes schon kannte, schon gewusst hat um einiges. Sie wollten ganz neu das Wort hören. Möge der Herr schenken, dass wir diesen Hunger nach Gottes Wort auch wieder ganz neu bekommen, persönlich in unserer Andacht und auch, was die Gemeinde angeht, dass wir neu beten und erwarten, Herr, rede du durch dein Wort, nicht nur zu den anderen, auch zu mir, auch dann, wenn es unbequem wird. Wir lesen weiter Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Das ist schön. Das ist etwas Wunderbares. Es ist nicht immer so, dass das Volk Gottes zuhört, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Das liegt manchmal vielleicht auch an der mangelnden Vollmacht der Verkündiger, aber es liegt letztlich in erster Linie auch an der Herzenshaltung der Einzelnen selbst, wenn sie ihre Ohren verschließen, um das Wort nicht zu hören. Also hier war die Gemeinde ein Stück aufgewacht, sie haben ganz neu gehört. Und wenn hier Gesetz des Herrn steht, wir wissen das wahrscheinlich, Torah, dieses hebräische Wort, es heißt auch Weisung, Unterweisung, Anweisung. Es war Lehre. Sehr wahrscheinlich wurde dort vor allen Dingen das fünfte Buch Mose vorgelesen. Wahrscheinlich auch die anderen Bücher Mose mindestens auszugsweise. Und das hat die Israeliten neu an ihre Berufung erinnert. An das, was der Herr für sie getan hat. An das, was der Herr von ihnen wollte. Wir lesen ja immer wieder auch im fünften Buch Mose, du bist dem Herrn ein heiliges Eigentumsvolk. Ein heiliges Priestertum. Dich hat der Herr erwählt. Und diese Dinge sind ganz neu in das Herz des Volkes Gottes eingedrungen. Was das bedeutet, dass der lebendige Gott uns begnadigt hat, uns erwählt hat, uns erlöst hat und will, dass wir sein heiliges Eigentumsvolk sind. Und möge der Herr schenken, dass es auch uns neu lebendig wird und groß wird, dass dieser große Gott uns liebt, uns begnadigt hat und uns berufen hat zu einem Zeugnis, zu einem Wandel mitten in der Welt, der ihn ehrt. Und dann wachen wir auf. Und dann prüfen wir uns, ja, wo stimmt denn mein Leben nicht überein mit dieser Berufung, mit dem, was Gott von mir möchte? Und genau das geschah damals in Israel. Lese ab weiter Vers 5. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Hier sehen wir eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und auch das gehört dazu, ja, dass wir ein Stück, ja, wie es einmal im Propheten Jesaja heißt, zittern vor dem Wort Gottes. Dass wir sehen, hier redet der lebendige Gott zu uns. Das sind Worte von Ewigkeitsgewicht. Das kann ich nicht mal kurz wegschieben. Hier muss ich von ganzem Herzen hinhören, zuhören. Hier redet Gott. Und deswegen steht das Volk in Ehrfurcht auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Das ist auch wunderbar. Ich denke, dieser treue Mann Gottes, der Esra, hat gemerkt, das ist eine Gnadenstunde Gottes. Hier ist das Volk selber bereit zu hören, und er preist Gott dafür. Und diese Anbetung, was wir da lesen, das hat auch seine Bedeutung. Das Wort für anbeten bedeutet wörtlich sich niederwerfen auf die Erde vor einem Höhergestellten. Als Ausdruck der Unterwerfung und der Ehrung des Größeren. Also das Volk hat sich auf den Boden geworfen. Sie lagen im Staub, wörtlich, vor Gott. Und das ist genau die Herzenshaltung, die Gott sucht. Wenn wir anbeten, dann bedeutet es, wir erkennen an, dass Gott das absolute Eigentumsrecht über uns hat. Dass er uns beherrschen darf. Dass er der große, herrliche, allmächtige Gott ist und wir sind nichtige Geschöpfe im Staub und trotzdem Geliebte und Kinder Gottes. Ja, das gehört zusammen. Und dann haben wir die richtige Stellung vor Gott und dann kann Gott auch wirklich zu uns reden. wenn wir uns ihm unterworfen haben. Solange du noch dein rebellisches Ich in irgendeiner Weise trotzig gegen Gott aufrichtest, da kannst du das Wort Gottes gar nicht wirklich hören. Da wird immer ein Stück was ausgefiltert und wegfallen. Erst wenn wir diesen innersten Kern unserer Ich-Herrschaft preisgegeben haben, dem Herrn ausgeliefert haben, dann haben wir ein Herz, das im vollen Sinn hören kann auf das Wort. Und darauf zielt Gott auch in seinem Geisteswirken. Und dann geht es weiter. Da gibt es einige Leviten. Sie erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also diese Leviten waren Lehrer. Und das ist auch eine wichtige Sache, ihr Lieben, dass die Erweckung mit zusammenhängt mit Lehre. Wirkliche, nachhaltige, biblisch gegründete Erweckung kommt auch aus der Lehre. Das heißt, dass wir die Bibel verstehen, dass wir die Zusammenhänge verstehen, dass das Wort Gottes nicht nur in Form von einzelnen Ermahnungen und Ermutigungen zu uns redet, sondern dass wir plötzlich ein Bild bekommen, eine klare Vorstellung von dem, was Gott eigentlich möchte, was Gott getan hat. Und deswegen, da möchte ich auch mal dafür plädieren, dass wir wirklich biblische Lehre in den Gemeinden im richtigen Stellenwert haben. Es gibt auch Erweckungen, die hauptsächlich aufgrund von Ermahnungen erfolgen. Aber ich fürchte, die haben nicht dieselbe Tiefe und Dauer wie solche, die auch Lehre mit einbeziehen. Ja? Also es geht darum, dass das Volk Gottes ein tieferes Verständnis bekommt vom Wort Gottes. Nicht nur, dass einzelne Mahnungen das Herz treffen, sondern dass die Gläubigen mehr und mehr die Ratschlüsse Gottes, die Pläne Gottes, den Willen Gottes für ihr Leben und für die Gemeinde verstehen. Dann wird nämlich der Lauf zu einem Dauerlauf. Ja? Dann geht es um Langstrecke, nicht nur um Kurzstrecke. Und das will auch Gott in unserem Leben, dass wir eine langfristige Orientierung bekommen, eine Entschiedenheit. Ich will dem Herrn dienen, nicht nur morgen und übermorgen, sondern mein ganzes Leben soll ihm gehören. Ja, also Lehre, dass das Wort Gottes im Zusammenhang gelehrt wird. Wisst ihr, das ist eine Sache, wenn ich einmal hier ein Wort lese und dort eine Verheißung und wie ein Schmetterling zu verschiedenen Blumen umeinander schwirre, oder ob ich die Bibel am Stück durchlese. Das möchte ich euch auch empfehlen, dass ihr wirklich das Wort Gottes im Zusammenhang lest. Es ist gut, wenn wir einmal im Jahr durch die ganze Bibel gehen. Ja? Das ist eine sehr gute Übung. Wenn wir das 5, 6, 7 Mal gemacht haben, dann bekommen wir ein Verständnis für Zusammenhänge im Wort Gottes. Dann werden bestimmte Aussagen im Epheserbrief und im Buch Josua und im 5. Buch Mose und im Kolosserbrief, plötzlich kommen die zusammen und wir bekommen ein Bild, eine Vorstellung von dem, was wirklich notwendig ist. Im 2. Timotheusbrief spricht die Bibel von dem Muster der gesunden Worte, an das wir uns halten sollen. Da gibt es also eine Struktur, einen Lehrzusammenhang, nicht nur einzelne Aussagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel nicht nur lesen zur Erbauung, sondern sie auch studieren und sie auch fortlaufend lesen. Ich möchte es einfach mal als Ermunterung so weitergeben. Dann geht es weiter, Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Ja, auf der einen Seite ist es etwas Wunderbares, dass das Volk geweint hat. Sie haben verstanden, wie weit sind wir von dem abgewichen, was Gott eigentlich für uns wollte. Wie töricht waren wir und unsere Väter, dass wir diese kostbaren Verheißungen missachtet haben. Und es hat ihr Herz getroffen und so sollte es auch sein. Und dennoch hat Gott an diesem Tag vorgehabt, das Volk zu ermutigen. Er wusste auch, dass sie bereit waren zur Buße, aber er wollte sie auch ermutigen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir auf der einen Seite betroffen sind und ehrlich vor Gott auch zugeben, wo wir Versagen sehen, und dass wir auf der anderen Seite uns aber auch ermutigen lassen. Denn so groß der Trümmerhaufen vielleicht sein mag, so groß die Schwierigkeiten sein mögen, Der lebendige, gnädige Gott will uns stärken zu dem guten Werk. Er will, dass wir unsere Hände stärken, uns aufmachen und bauen. Er will nicht, dass wir in Verzweiflung und Resignation versinken. Das ist diese Seite, die wir hier sehen, wo es um Ermutigung geht. Ich möchte noch eine Sache ganz nebenbei erwähnen. Ich finde es sehr schön an Nehemia als Leiter, dass er absolut nicht meint, er müsste alles selber machen. Man hätte ja jetzt sagen können, ja, ich will eigentlich beten, ich will hier lehren. Nein, der Nehemia war ein Hirte, aber er war kein Lehrer. Und er hat den Dienst dem überlassen, der die Gnadengabe hatte, wenn ich das jetzt mal neutestamentlich sagen darf, und das war Esra. Esra war der Schriftgelehrte. Und wisst ihr, das ist auch so wichtig in einer Gemeinde, wo das Leben gesund sein soll, da muss es so sein, dass jeder auch mit der Gnadengabe dienen kann, die Gott ihm gibt. Dass niemand versucht, einen Dienst zu tun, den er vielleicht gerne täte, aber er hat nicht die Gnadengabe. Vielleicht hörst du dich selber gerne predigen, aber du hast nicht die Gabe zum Predigen. Dann lass es bleiben und bete für die Brüder, die die Gabe haben. Ja? Und mach du deinen Dienst gut, dann steht es gut im Haus Gottes. Ja? Der diakonische Dienst, der Dienst der Leitung ist zum Beispiel genauso wertvoll wie der Verkündigungsdienst. Jedes hat seinen Platz, jeder hat seine Gabe. Und das finde ich so schön. Nehemia tritt hier ganz zurück. Die Leviten und Esra, der Priester, sind ganz im Vordergrund. Obwohl Nehemia eigentlich der oberste Führer der ganzen Bewegung war, kann er anderen wirklich Raum geben, dass sie mit ihrer Gnadengabe dienen. Und das sollten wir auch als Ermutigung mitnehmen. Ja, und dann sehen wir diese schöne Aussage in Vers 10. Dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, das ist immer diese Balance zwischen göttlicher Betrübnis, dass wir unser eigenes Versagen deutlich sehen, unsere Sünden, unser Leben in dieser Blick auf uns und unsere Sünden stecken. Dann zieht der Teufel uns ins schwarze Loch, dann werden wir depressiv. Und das will Gott nicht, denn er ist ein Gott voller Gnade und Vergebung. Und er wartet nur darauf, dass wir unsere Sünden, unser Versagen ehrlich bekennen und dann ist er bereit, uns zur Hilfe zu kommen, uns zu erneuern. Er wäscht uns unsere Sünden ab und er gibt uns neu seinen Geist, damit wir mit neuem Mut ihm dienen können. Und es ist so herrlich, dass wir einen Gott haben, der voller Gnade und Vergebung ist, dass wir nicht die ganze Zeit uns um unser Versagen drehen müssen, sondern wenn wir es bekannt haben, dann dürfen wir auch wissen, jetzt hat es der Herr Jesus vergeben. Sein Blut reinigt mich und sein Geist rüstet mich neu aus. Dann darf ich weitergehen. Und das ist so schön, hier zu sehen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, und dann geht es weiter, Vers 13. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Ist auch interessant, da gab es die allgemeine Verkündigung für das ganze Volk und dann kamen die Führer, die Verantwortung trugen und haben gesagt, Esra, wir brauchen da noch mehr Erklärung. Wir müssen das jetzt ja umsetzen. Wie ist das gemeint? Wie sollen wir das machen? Das ist auch eine wichtige Sache, dass wir nämlich auch in der Gemeinde nicht nur die Lehre und Verkündigung für die ganze Gemeinde haben, sondern dass die Brüder, die zum Beispiel Verantwortung tragen als Prediger, als Leiter in irgendeinem Dienst, dass sie auch nochmal gesondert und vertieft zugerüstet und belehrt werden. Das ist neutestamentlich 2. Timotheus 2. Was du gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ja? Das sind Grundsätze im Volk Gottes. Wir sehen sie hier im Alten Testament schon und Esra unterweist die Leiter noch einmal ganz besonders, wie sie die Weisung des Herrn umsetzen sollen. Und dann geht es weiter. Sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und sie feiern das Laubhüttenfest. Und dann steht etwas ganz Erstaunliches da im Buch Nehemia. Da heißt es nämlich, Vers 17, und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten, denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Das heißt, ein ganz wichtiges Fest in Israel war über all die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte gar nicht wirklich gefeiert worden, so wie es hätte sein sollen. Erst am Ende, in dieser Zeit, wo der kleine Überrest des Wort Gottes neu entdeckt hat, hat man das Laubhüttenfest wieder so gefeiert, wie man es hätte feiern müssen. Auch ganz interessant, da könnte man noch drüber nachdenken, wir können es jetzt nicht genauer betrachten. Und da heißt es dann im Vers 18, und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Also das heißt, es war wirklich reichlich Wort Gottes. Sie hatten einen Hunger, sie wollten nicht nur 1, 2 Predigten hören, sie haben 7 Tage lang, stundenlang das Wort Gottes gehört. Und das ist auch Erweckung, wenn ein solcher Hunger nach dem Wort Gottes da ist. Möge der Herr uns das neu schenken, dass wir auch ein solches Verlangen nach dem Wort haben. Und noch einmal, die Grundlage biblischer Erweckung ist das Wort Gottes. Es ist nicht schwärmerisches Wunderwirken, Geisterwirken irgendwelcher Art, wie die Pfingstler meinen. Es ist das Wort Gottes, das letztlich Erweckung bewirkt. Und zwar dann, wenn es unsere Herzen ganz neu treffen und ansprechen kann. Ja? Erweckung geschieht auf der Grundlage des Wortes. Erweckung geschieht auf der Grundlage der Lehre. Erweckung geschieht dann, wenn Einzelne zuvor gesät haben durch Demütigung, Gebet und Fasten. Das sind so die Dinge, die wir da rauslesen können. Und dann kommt in Nehemia 9 ein großes Bußgebet. Wohlgemerkt, das ist ein Echo auf Nehemia 1. Zuerst hat dieser verantwortliche Bruder, dieser Knecht des Herrn die Not gesehen und gebetet und sich gedemütigt. Und nun sind da viele Leviten und das ganze Volk ist versammelt und im Grund ist es ein ganz ähnliches Gebet. Es ist wie ein Echo auf das Gebet des Nehemia. Und das ist so etwas Wunderschönes, ihr Lieben, wenn der Geist Gottes das, was er einzelnen Brüdern und Schwestern deutlich gemacht hat, was Not tut, wenn man plötzlich merkt, jetzt sehen es alle, jetzt sehen es die vielen, jetzt ist es ein Anliegen von Hunderten und Tausenden im Volk Gottes geworden. Und jetzt bewegt Gott die Herzen. Das ist etwas Wunderbares. Aber zuvor kommt Leid, Gebet, Not und Warten und Suchen. Ja, das ist die Saatphase. Und dann kommt erst die Erntephase. Und deswegen, lasst uns da nicht nachlassen im Gebet, auch wenn das jetzt vielleicht noch das Gebet weniger ist, dass wir eine solche Ernte, wenn Gott Gnade schenkt, auch wirklich erleben dürfen. Ich lese mal einige Ausschnitte aus Nehemia 9. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Also das, was im Herzen von Nehemia war und von im Herzen Gottes zuvor, das hat jetzt die Menschen ergriffen. Sie haben gemerkt, wir haben uns ja wieder mit den Heiden vermischt. Wir haben ja wieder die gleichen Sünden getan, die uns schon einmal das Land und alles gekostet haben. Und das haben sie bereut und haben wirklich Buße darüber getan. Vers 3, und sie standen auf an ihrem Platz und nun man las das Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihrem Gott während eines anderen Viertels des Tages. Also da geschieht Sündenbekenntnis. Da wird aufgeräumt im Leben. Und ihr Lieben, das ist so etwas Wichtiges, so etwas Befreiendes. Möge der Herr uns das neu schenken, dass wir wirklich lernen aufzuräumen. Und hier geschieht es öffentlich. Das muss nicht immer so sein, aber das kann manchmal sehr wichtig und wertvoll sein, dass man auch diese Sünden, die ja oft auch öffentlich begangen wurden oder öffentliche Auswirkungen hatten, dass man sie auch ehrlich vor Gott und vor anderen bekennt. Und da sind dann auch andere angesprochen worden und mit hineingeführt worden in diese Bußbewegung. Das war ein ganz besonderer und heiliger Augenblick Gottes. Nun, wie das immer sein mag, wichtig ist, dass wir nicht in unserem Stolz und Eigensinn unsere Sünde verbergen und darin beharren, sondern dass wir sie wirklich bekennen lassen, dass wir uns beugen, uns innerlich niederwerfen vor Gott, so wie dieses Volk es getan hat. Wir müssen nicht unbedingt Sack und Asche nehmen, aber das Innerliche dazu, Reue und Selbstdemütigung, das brauchen wir. Sonst ist die Sache nicht echt, sonst hat es auch keine Frucht. Dass wir uns wirklich vor Gott beugen, über unserem Versagen, über allen Tendenzen zur Verweltlichung, allen Sünden, und dass wir sie Gott bekennen. Dann kann Gott Gnade geben und erneuern. Und wir lesen dann Vers 5, in der Mitte steht: auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Ist auch interessant. Anbetung, woher kommt sie? Hier wächst sie aus dem Sündenbekenntnis. Erst kommt die Beugung, erst wird die Last, der Schmutz, der Ballast abgelegt und dann sind die Herzen frei, dass sie Gott wirklich anbeten können. Und ich denke, auch das hat uns etwas zu sagen. Kannst du Gott freudig anbeten und loben und preisen? Wenn dein Herz beschwert und blockiert ist, dann ist unter Umständen die Ursache, dass da Ballast in deinem Herzen ist. Das kann Verbitterung sein, Unvergebenheit. Da sagt man, das kann ich dem Bruder, der Schwester nicht verzeihen. Da nagt eine bittere Wurzel in uns. Oder wir hadern mit Gott über gewisse Lebensführung. Oder wir halten an bestimmten Lieblingssünden fest und wollen sie nicht loslassen. Ihr Lieben, dann ist das Herz nicht frei anzubeten. Dann haben wir keine Freudigkeit, Gott zu preisen. Da ist etwas, was uns wie mit unsichtbaren Ketten niederhält. Und dann ist es so wichtig, dass wir um jeden Preis diese Dinge Gott ausliefern und ablegen und bekennen und darüber Buße tun. Dann wird das Herz froh. Und dann können wir auch diese priesterliche Berufung, Gott anzubeten, in der Kraft des Heiligen Geistes ausüben. Wisst ihr, das ist unsere Berufung ganz persönlich. Ich hoffe, wir tun das auch ganz persönlich in unserer Andachtszeit, dass wir Gott ehren und preisen und anbeten mit unseren eigenen Worten. Das ist eigentlich Priesterdienst. Das geschieht nicht nur in der Gemeinde. Das sollte zuallererst auch in unserem persönlichen Leben regelmäßig und beständig geschehen. Und dann auch in der Gemeinde. Und dafür das Herz zuzubereiten und diesen Priesterdienst zu tun, das ist eben auch nötig, dass dann Buße und Bekenntnis der Sünden vorausgeht. Und dann, wir können nicht alles lesen, aber sie bekennen, dass Gott gnädig war, dass Gott gerecht ist, dass Gottes Wort richtig ist und dass sie falsch waren, dass sie und ihre Väter gesündigt haben. Das ist auch ganz wichtig. Die Bibel sagt es nicht so deutlich, aber im Grund kann man es zusammenfassen. Gott vergibt keine Entschuldigungen, sondern klare Sündenbekenntnisse. Ja? Gott vergibt Sünden, die wir auch wirklich als Sünden ihm bekennen und nicht Entschuldigungen, Selbstrechtfertigungen und Beschönigungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz klar sagen, Herr, du bist im Recht und ich bin im Unrecht. Und dann kann Gott auch Gnade geben. Und dann sehen wir auch immer wieder, wie die Gnade Gottes deutlich wird. Ich lese einfach mal Vers 16 bis 17 auch noch einmal aus diesem Gebet der Leviten. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Das war damals, wo sie wieder nach Ägypten wollten. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Wie wunderbar und tröstlich ist es bei all unserem Versagen, dass Gott so gnädig und gütig und langmütig ist. Gott ist ein Gott der Vergebung. Er will Gnade üben. Aber er muss uns erst an den Punkt bringen, manchmal mit schmerzhaften Züchtigungswegen, dass wir diese Gnade auch wollen. Dass wir wirklich um Vergebung beten. Dass wir wirklich unser Versagen, unser Abweichen ehrlich bekennen. Gott lässt uns nicht im Stich. Er geht uns nach. Er mahnt uns. Er warnt uns. Er wartet, bis wir wieder zurückkommen. Diese Gnade Gottes darf man niemals irgendwie mit ihr spielen und leichtfertig mit ihr umgehen. Es ist ein großes Wunder, dass es so sein darf. Und wir können damit auch Missbrauch treiben und das hätte schlimme Folgen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, Gott erbarmt sich unser und er wartet auf unsere Umkehr und er will uns auch wirklich all unser Abweichen vergeben und uns auch wieder erneuern, dass wir wieder mit neuem Eifer und neuer Hingabe ihm dienen. Das tut unser Gott. Und das finden wir immer wieder in diesem Gebet, das ich jetzt nicht ganz lesen da kann. Und wir finden dann auch eine Erneuerung des Tempeldienstes nach diesem Bußgebet. Wir sehen daran, dass eben auch der Tempeldienst gelitten hatte unter der Untreue der Israeliten. Sie hatten den Priestern gar nicht die nötigen Mittel gegeben für den Unterhalt. Und so war die Opfer auch zum Teil, denke ich, zum Erliegen gekommen. Und jetzt verpflichten sie sich wieder neu in Kapitel 10, wirklich auch die Abgaben für den Tempeldienst treu zu tun und zu geben. Und der ganze Tempeldienst wird erneuert. Dann ist eine Zeit lang Nehemia weg gewesen von dem Volk. Und dann lesen wir noch etwas aus dem 13. Kapitel. Das soll zum Abschluss noch einmal eine Lektion bilden, was auch zur Erweckung dazugehört. Ich lese ab Vers 1 in Nehemia 13. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Das Mischvolk, das waren die halben Gläubigen, ne? Das waren die Namenschristen, wenn man es neutestamentlich nimmt. Die, die nicht wirklich echt waren, sondern bloß äußerlich mitgeschwommen sind. Und dort, wo Erweckung geschieht, da geschieht auch eine Absonderung. Da geschieht auch das, dass die, die nur halb und gar nicht echt dabei sind, nicht mehr mitwollen. Da wird ihnen es nämlich zu heiß und zu eng. Und das ist im Grunde eine gute Sache. Ja? Da wird man vor eine Entscheidung gestellt, wenn das Wort Gottes ganz klar schneidet und wirkt. Entweder ja oder nein. Und das Volk Israel hat erkannt, dass es da gesündigt und versagt hatte, indem es sich mit den Heidenvölkern vermischt hat. Und sie haben neu einen Anlauf genommen, diese Sünde zu bekämpfen. Und dann lesen wir etwas sehr Trauriges in Vers 4. Vorher aber hatte Eliaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, worin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu den Zehnten vom Korn und so weiter. Und Vers 7, als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Also dieser Tobia war ein unreiner Heide, ein Götzendiener. Und so war das Haus Gottes entweiht worden. Durch diese Kammer. Und da sehen wir etwas, das oftmals dann gerade auch Leute, die ein Ansehen und Rang hatten im Volk Gottes, die ersten waren, die damals versagt hatten und faule Kompromisse gemacht hatten mit dem Feind, mit der Welt. Und das ist oft eine große Not, dass dann diejenigen, die wirklich dem Herrn dienen, oftmals Widerstand bekommen von Leuten, die in Ansehen und Rang stehen, auch innerhalb des Volkes Gottes. Aber der Nehemia hat großen Mut und dieses Aufräumen gehört mit zur Erweckung dazu. Wir lesen in Vers 8, und dies missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Und dann Vers 14, gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Im Weiteren finden wir, dass etliche Juden den Sabbat entheiligt hatten und dass da die Gesetze und Ordnungen Gottes nicht gehalten wurden, dass da Heiden am Sabbat Waren verkauft haben. Und auch da greift Nehemia energisch ein. Und es gehört auch mit zur Erweckung, dass wirklich den Missständen ganz klar gewehrt wird, dass durchgegriffen wird gegen die Sünde. Toleranz und Lauheit gegenüber Sünden ist mit einer dieser Dinge, die Lähmung hervorbringen und Erweckung töten und das geistliche Leben lähmen. Wenn unbereinigte Sünden in einer Gemeinde sind, dann ist es wie ein Bleiteppich, der sich über alles ausbreitet und das geistliche Leben niederdrückt. Und deshalb ist es so wichtig, dass Nehemia den Mut hat, auch Leute, die Ansehen hatten, zurechtzuweisen vor allen. Und er hat ganz scharf und deutlich durchgegriffen. Er hat solche Dinge nicht geduldet. Und es ist immer wieder wichtig, auch in Erweckungszeiten, dass die Missstände ganz klar auch geändert werden vor dem Angesicht Gottes und man nicht sagt, um der Menschen willen lässt man die Dinge lieber. Das ist menschliche Diplomatie. Ja, wir werden erinnert an den Pinchas, an den Pinehas, diesen Priester, der ein Speer nahm und einen israelitischen Fürsten, der Hurerei trieb, mit einer Moabiterin oder Midianiterin durchbohrte und damit einer Plage und einem Gericht im Volk Gottes gewährt hat. Ja, das sind dieser Mut, den brauchen die Diener Gottes auch in Zeiten der Erweckung. Vielleicht noch zum Schluss. Da heißt es dann auch sah ich in Vers 23 zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb astoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, sich damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich, und er war von seinem Gott geliebt, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Und nun, was man von euch hören, dass er dieses ganz große Unrecht tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, hatte sich mit Sanballat, dem Horoniter, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. So reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Also wir sehen hier die Tatkraft, die Klarheit, die Energie, die geistliche Energie, die dieser Mann Gottes hatte. Er hatte Mut und er hatte keine Menschenfurcht. Möge der Herr uns das auch schenken, dass wir einerseits mit Weisheit und Liebe dem Herrn dienen und auch dem Volk Gottes dienen, aber dort, wo Böses ist, da müssen wir mit Mut und Geradlinigkeit durchgreifen. Sonst wird das Werk der Erweckung durch solche Halbheiten wieder erstickt und kommt zum Stillstand. Das war diese entscheidende Sache. Das musste sein. Nehemia musste diesen inneren Schaden ganz klar berichtigen, damit im Volk Gottes nicht wieder alles rückwärts ging. Und wir sehen hier auch, wie immer wieder der Feind versucht, die Leute in dieselben Sünden hineinzuziehen. Da müssen wir auch Geduld haben. Gegen diese Tendenz zur Verweltlichung müssen wir immer und immer wieder in der Gemeinde angehen. Wir können nicht sagen, oh, jetzt haben wir mal einen Sieg errungen und jetzt haben wir mal die Sache geklärt und jetzt können wir uns drauf ausruhen. Ja, in ein paar Jahren spätestens wird wieder dieser Sog kommen, weil er ständig da ist, weil ständig das Fleisch auch in der Gefahr ist, müde zu werden, träge und eigensüchtig und wieder abzuweichen. Ja? Solange wir noch unser Fleisch an uns haben, müssen wir wachen und beten und wirklich ganz bewusst unser Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden in den Tod Christi geben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieses Geheimnis eines beständigen, erwecklichen Lebens. Die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und da müssen wir immer wieder drüber wachen. Da wird es immer wieder nötig sein, zu korrigieren, zu ermahnen, zu belehren. Wir haben die Erweckung sozusagen nicht gepachtet, ja, sondern sie ist immer Gegenstand des geistlichen Kampfs, des Spannungsfeldes. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo eine Verflachung eintritt und wo wir neu beten müssen, dass der Herr uns aufweckt und stärkt und Mut gibt. Und dennoch dürfen wir wissen, über dem allem waltet unser Herr. Es ist ja nicht unser Werk. Da könnte es uns scheinen, dass sei es eine unübermenschliche Aufgabe, immer wieder neu diese Impulse zu geben, sondern der Herr Jesus selbst und sein Geist ist es, der letztlich immer wieder auch Belebung und Erneuerung in das Volk Gottes bringen will. Wir stellen uns ihm nur zur Verfügung. Das Werk tut der Herr selber. Und weil es das Werk des Herrn ist, kann es auch nicht untergehen. Das singen wir in einem Lied. Ja, und das stimmt auch. Aber ich möchte uns einfach anhand von diesem Knecht Gottes, dem Nehemia, das ans Herz legen, dass wir diese Gesinnung bekommen, dass wir wirklich das Verlangen haben, dass das ganze Volk Gottes, die Gemeinde als Ganzes und die örtliche Gemeinde als Ganzes, wirklich von ganzem Herzen gemäß dem Wort Gottes, dem Herrn Jesus dient. Dass dieser Priesterauftrag ernst genommen wird. Dass wir freudig und in der Liebe zu dem Herrn Jesus ihm dienen und ihm zur Ehre leben. Und dass wir da auch aufeinander Acht haben, füreinander beten, einander ermahnen und schauen, dass nicht diese geistliche Gesinnung verloren geht. Und dort, wo sie ein Stück verflacht ist und verloren gegangen ist, dann lasst uns miteinander dafür beten und arbeiten, dass wir sie neu wiedergewinnen. Der Herr Jesus möchte uns dabei beistehen. Er ist derjenige, der das gute Werk begonnen hat und der es auch vollenden will zu seiner Verherrlichung. Ja, damit möchte ich schließen. Thank you.
Thank you.